الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في غرض heute mit einer neuen Reihe anfangen، und zwar الميسر في تفهيم الفقه الأكبر. Und dies Buch Barakallahu Fikum wurde an Fragen und Antworten gestellt. Und wir werden inshallah jedes Mal bi'idhni ta'ala etwas davon haben. Und nebda awalan bi al-muqaddimat al-ilmiyya. Ma huwa ilmu usul al-din? نعم الميسر في تفهيم الفقه الأكبر بارك الله فيكم الميسر das ist etwas was erleichtert ist die Erleichterung könnte man sagen das ist etwas was sage ich jetzt zu verstehen ist was leicht zu verstehen ist في تفهيم تفهيم bedeutet erklären الفقه الفقه بارك الله فيكم نعمال عزيزي das heißt الفهم das bedeutet verstehen الأكبر das bedeutet das große das bedeutet es gibt بارك الله فيكم in unserer Religion فقه das bedeutet verstehen der Religion und es gibt das große größere فقه und das ist die Grundlage der Religion deshalb haben die Gelehrten damals gesagt Es gibt kleine Fiqh und große Fiqh. Kleine Fiqh haben sie gemeint, das sind die Regeln des Islam. Das sind die Themen, die Normen und so weiter und so fort. Aber das große Fiqh ist die Basis der Religion und das ist Barakallahu Fikum wirklich die Grundlagen. Das Wissen über Grundlagen der Religion. Und dieses Wissen der Grundlagen der Religion hat nochmal Barakallahu Fikum Grundlagen an sich selbst. Also es gibt Regeln, es gibt sozusagen Barakallahu Fikum, es gibt Kriterien, was ein Muslim lernen muss. Und dann reden wir über dieses Thema, und zwar, das ist, wie ich schon gesagt habe, als Frage und Antwort zusammengestellt. Erstens, Was ist das Wissen, Grundlagen der Religion? Das ist dieses Wissen, diese Wissenart, Wissensart. Was ist das überhaupt, Barakallahu Fikum? Das ist das Wissen, was sich mit der Basis der Religion beschäftigt bezüglich erstens Grundlagen des Imans zweitens Grundlagen des Islam und der Ibadah drittens Grundlagen der Sunna und Befestigung oder Standhaftigkeit auf dem Weg der Sunna. Viertens Grundlagen der Dawa. Grundlagen des Schützen der Religion, wenn die Religion schützt. Grundlagen des Barakallahu Fikum, der Handlung, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Das Gesamte, sozusagen, mit anderen Wörtern, die gesamte Basis, die wir in der Religion brauchen. Das ist wie ein Baum und wo diese Wurzeln, wenn sie stark sind dann wird auch Barakallahu fikum der Baum stark bleiben. Aber wenn Wurzel des Baumes nicht stark ist, dann wird dieser Baum nicht stark bleiben. Und wenn auch die Zweige stark sind, aber dieser Baum könnte schnell fällen. Du siehst viele Leute, die beten viel, die fasten viel, aber trotzdem, die fallen in Fitna schneller als die anderen. Sagt man, wieso? Die beten doch, die machen viel. Ja, diese Leute, die beten ja und die machen viel, ja. Aber es fehlt bei ihnen die Basis. Es fehlen die Grundlagen. Die haben das nicht gelernt. Und deshalb sagen die Gelehrten etwas, was sehr Schönes ist. Und zwar, man hurima al-usula, hurima al-usul. Das heißt, wer die Grundlagen nicht hat, wird auch das Ziel nicht erreichen. Wenn du die Grundlagen nicht gelernt hast, dann wirst du dein Ziel nicht erreichen. Das ist in allen Wissenschaften. Das ist nicht nur in Islamwissenschaften, nicht nur in der Religion, auch in Mathematik, in Physik, in Chemie, in allen Bereichen des Lebens. Wenn du die Grundlagen nicht gelernt hast, dann wirst du auch dein Ziel nicht erreichen, indem du niemals sozusagen ein Fachmann wirst oder Profi wirst. Und das ist genau in unserer Religion. Wenn du die Grundlagen der Religion nicht gelernt hast, dann bist du fälliger für Fitan, fälliger für Ändern des Weges. Aber wenn man die Grundlagen gelernt hat, da ist man stärker. Barakallahu fikum, sagt Allah. Die zweite Frage, wie wichtig ist dieses Wissen, das heißt, wie wichtig ist dieses Wissen in der Religion, das heißt Ilm Usuluddin, wie wichtig ist das in der Religion und wie ist die Rangstufe dieses Wissen bezüglich anderer Wissenarten? Barakallahu fikum, natürlich, wenn man die Rangstufe eines Wissens erklären will oder betrachten will, dann sollte man auch wissen, was das Ziel ist. Das heißt, wenn du das Ziel kennst, dann weißt du auch, welche Rangstufe du hast. Und zwar, dieses Wissen, das heißt, die Grundlagen der Religion zu lernen, das ist sozusagen, das ist der Weg, dass man Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbetet, dass man die Handlungen Allah subhanahu wa ta'ala, seine Namen, seine Attribute versteht und dass man die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala versteht und praktiziert. Und das ist der Weg, dass du deine Aqidah verbesserst oder stärkst und dass du deine Handlungen, dein Werk im Leben besser machst, deine Nia reiner hältst und dass du wirklich die Religion richtig praktizierst. Das heißt mit anderen Wörtern, das ist das größte Wissen, was wir in der Religion haben. Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Das wird diejenigen, die das Wissen haben, sie bezeugen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Ilah ist, den wir anbeten müssen. Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die wichtigste Ayah für die Leute, die Wissen haben. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala hat sie hier in einer Ayah zusammen mit den Engeln und mit Allah subhanahu wa ta'ala geführt. شهد الله, erstmal Allah. Und dann die Engel und dann die Wissenden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Wahrlich, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, sind die Wissenden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Ulama sind die Erben von den Propheten. Das heißt, die Propheten haben das Wissen vererbt und sie haben das übernommen. Und diese Ulema haben das übernommen, weil sie die Grundlagen der Religion haben. Wenn man die Grundlagen der Religion nicht hat, dann wird man niemals, barakallahu fikum, Alim oder Wissender sein im Islam. So, barakallahu fikum, die Rangstufe ist, ich meine, jetzt wenn du Hadith lernen willst und du willst verstehen wollen, wann wir ein Hadith als schwach oder als sahih einstufen, was brauchst du dafür erstmal? Du brauchst die Grundlagen der Hadith-Lehre. Und ohne diese Grundlagen, dann wirst du auch am Ende nicht verstehen können, warum ein Hadith schwach ist oder warum ein Hadith sahih ist. Okay, du kannst es von einem anderen Alim nehmen. Du kannst es, sage ich jetzt, kopieren, einfügen und sagen. Aber warum? Und nicht jeder der sich beschäftigt hat mit Hadith und der sagt, sahih und daif, ist automatisch einer, der wissend ist. Sondern es gibt Leute, die wie Papageien sind. Es gibt aber Leute, die Grundlagen dafür haben. Aber wenn wir sagen, ja, eine Person lernt das Hadith und die Grundlagen des Hadith und eine Person braucht dieses Wissen, damit die Leute den Islam annehmen und den Islam richtig praktizieren, was ist wichtiger? Mit Sicherheit das Wissen, was dich zum Paradies bringt, ist wichtiger in diesem Zusammenhang. Obwohl Hadith-Lehre und Usul al-Fiqh wichtig sind, arabische Sprache wichtig, aber es gibt wichtiger. Und das ist Barakallahu fikum, dass wir La ilaha illallah richtig verstehen, richtig praktizieren, weil das die Grundlage der Religion ist. Und das ist Barakallahu fikum, die Wichtigkeit, dass wir Tawhid richtig lernen. Barakallahu fikum, die dritte Frage, und zwar, wie wichtig ist oder wie notwendig ist für den Menschen, dass der Mensch die Grundlagen der Religion, diese Wissenschaft lernt. Die Gelehrten sagten, der Mensch braucht diese Wissenschaft, das Wissen über Grundlagen der Religion, mehr als Essen, Trinken und Heiraten. Weil der Mensch niemals Freude haben wird in diesem Leben und niemals sein Herz ruhig sein wird und seine Seele auch. Niemals wird er ruhig sein, die Seele ruhig und Freude am Leben haben, außer dass er weiß, was sein Herr und sein Schöpfer von ihm haben will. Dass er seinen Schöpfer anbetet und auf ihn vertraut. Und dass er Ikhlas hat. Das wird, dass er, Barakallahu fikum, die rein, vollherzige, reine Absicht für seinen Herrn hat. Und dass er seinen Herrn richtig liebt. Weil jeder Mensch überhaupt eine Anbetungsform braucht und eine Religion. Auch wenn der Mensch keine Religion, ich meine, wenn der Mensch sagt, ich habe keine Religion, aber der hat doch sozusagen Regeln von der Gruppe, mit denen er lebt. Der lebt mit Menschen und die haben bestimmte Regeln. Und das sind für den Menschen seine Religion sozusagen. Aber wenn der Mensch hat zwei Wege. Entweder seinen Herrn anzubeten und die Einzigkeit des Schöpfers zu bestätigen und dass er den Schöpfer fürchtet und dass er keine Sünden begeht, damit er auf dem richtigen Weg bleibt. Oder dass er eine falsche Religion nimmt oder falsche Überzeugung hat und dass er mit der Gruppe etwas schafft und das ist für ihn sozusagen die Regel, die er hat und deshalb ist der Mensch dann in Ungerechtigkeit und in Unwissenheit und Arroganz und Ignoranz. Die richtige Religion wirkt auf den Menschen, dass der Mensch die richtige Liebe hat. Und die falsche Religion oder der falsche Weg auch wirkt auf den Menschen, dass der Mensch die falsche Liebe hat. Die richtige Liebe führt dazu, dass der Mensch ruhige Seele hat und ruhigen Herzen. Und das andere bringt zum Menschen zu Angst und zu Unentschiedenheit. Und da wird der Mensch bei dem Ersten, das wird, wenn man die richtige Liebe basiert auf der richtigen Religion hat, das bringt den Menschen dazu, dass der Mensch Allah fürchtet und sozusagen das Gute begeht. Und das andere bringt den Menschen dazu, dass der Mensch ungerecht wird. Und Allah ist der Einzige, der Recht leiten kann, subhanahu wa ta'ala. Und er kann dem Menschen helfen. Und er hat alles bestimmt. Und wenn der Mensch seinen Herrn und seinen Anbetungswürdigen erkennt durch die Grundlagen von der Religion, dann, barakallahu fikum, hat dieser Mensch das erreicht, indem er Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig anbetet und indem er die Nähe seines Schöpfers sucht und der Mensch wird dadurch Freude haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَنْ تَبِعَ هُدَيْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مِحْزَنُونَ. Diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, dann werden sie keine Angst bekommen und sie werden auch nicht traurig sein am letzten Tag. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَنْ تَبِعَ هُدَيْ, wenn meine Rechtleitung folgt, فَلَا يَضِلُّ, er wird nicht irre gehen, وَلَا يَشْقَى, er wird nicht traurig sein. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, derjenige, der sich von meiner Erwähnung abwendet, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, er wird ein enges Leben haben. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, und er wird am letzten Tag blind wieder aufstehen oder er wird blind versammelt am letzten Tag. Er sagt, mein Herr, warum hast du mich blind gemacht und ich war am Leben, im Leben könnte ich sehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, so hast du meine Zeichen bekommen und du hast die nicht angenommen und du hast sie vergessen und heute als Strafe dafür, du wirst auch in der Hölle vergessen. Das heißt, barakallahu fikum, sagt Allah khairan, mit anderen Wörtern, jeder isst, jeder trinkt und jeder heiratet, aber nicht jeder hat die wahre Religion. Jeder scheinbar kann froh sein und kann sozusagen zeigen, dass er Freude hat. Aber ist diese Freude eine wahre Freude? Da gibt es zwei Arten von Menschen, barakallahu fikum. Menschen, die alles weltlich betrachten und Leute, die weltlich und barakallahu fikum, akhira-mäßig, das bedeutet diesseits, jenseitsmäßig, die Sachen betrachten. Also es gibt Leute, die sich konzentrieren nur auf diesseits und die anderen, die konzentrieren sich auf jenseits, indem sie auch diesseits nutzen. Das heißt, wir haben Menschen, die leben nur für diesseits. Es gibt andere, die ein bisschen für diesseits und für jenseits leben. Es gibt andere, die nur für jenseits leben. Und das sind die Richtigen. Das bedeutet, man sollte das verstehen. Wenn wir für diesseits leben, das wird für hier diese weltliche, natürlich, dann werden unsere Maßstäbe und Kriterien total anders sein. Wir werden die Leute nur betrachten, wie sie im Leben leben. Das heißt, der hat alles, was er braucht. Der hat, weil das Maßstab des Lebens ist. Was Maßstab des Lebens? Du hast Freude am Leben, du machst Urlaub, du hast Geld, du hast Frau, du kannst alles essen, alles trinken, du hast deine Hobbys, du machst Urlaub, das ist dein Leben. Und wenn die Leute das als Maßstab nehmen, das ist diese Freude, denn natürlich derjenige, der da alles macht, die sehen das als diese Person, fällt ihm gar nicht, der hat Freude am Leben. Und leider, die meisten Muslime sind so geworden. Die Maßstäbe sind weltlich. Jetzt die andere Seite. Die Leute, die eigentlich die Kriterien der Al-Akhira haben, das bedeutet des Jenseits, die sagen ja, man kann in diesem Leben sich freuen. Man kann auch vermögend sein. Aber man vergisst nicht Allah. Und man betet Allah subhanahu wa ta'ala an. Und die richtige Freude ist die Freude, die durch Anbeten Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen ist. Und die sind die Gewinner. Die nutzen dieses Leben für die Akhira. Das heißt, im Leben auch, die freuen sich, die können spielen, die können Vermögen haben, die können alles machen, kein Problem. Sowieso, der Mu'min ist der Reichste auf der ganzen Welt. Sag mal, der Reichste, und der hat nichts zum Essen hier. Der hat mehr Freude. Und sein Herz ist so, sage ich jetzt, stabil. Mehr als diese Leute, die alles in diesem Leben haben, weltlich gesehen. Weil alles haben, weltlich ist anders, alles haben, religiös. Und deshalb, als der Prophet Sassam gefragt wurde, was ist Reichtum? Der hat gesagt,
Al-Rina, Rina, Nafs.
Reichtum ist, dass deine Seele reich ist, dein Herz reich ist, was man im Herzen hat. Dass man das Reichtum im Herzen trägt. So, Barakallahu Fikum, das musste man verstehen. Wenn ich die Sachen nur weltlich betrachte, dann gibt es andere Kriterien. Aber wenn ich das religiös betrachte, dann gibt es andere Kriterien. Und da braucht man dieses Wissen, also die Grundlagen der Religion, damit man abwägen kann. Erstens. Zweitens, der Prophet Sassam sagte doch, dieses Leben ist, oder das diesseitige Leben ist Gefängnis für einen Mu'min. Und Paradies für einen Kafir. Gefängnis für einen Mu'min und Paradies für einen Kafir. Es gab einen Gelehrten, Ibn Hazm, der hat einmal über dieses Thema gesprochen. Und da kam ein Jude oder etwas anderes zu ihm, auf jeden Fall nicht Moslem. Er sagte ihm, wir leben im Paradies, ihr nicht. Ibn Hazm sagte, warum? Der hat ihm gesagt, das ist doch in eurer Religion. Das Leben ist Paradies für einen Nicht-Muslim und Gefängnis für einen Muslim. Dann sagt er ihm, und bitte schaut mal die Antwort. Er sagt ihm, ja, wir leben im Gefängnis, weil wir gesperrt werden von dem, was wir bekommen werden in Al-Akhira, wenn wir ins Paradies gehen. Und das, was wir im Paradies haben, wenn wir das vergleichen mit diesem Leben, natürlich sind wir im Gefängnis, wir haben gar nicht. Aber du lebst jetzt im Paradies, weil wenn du später stirbst und in die Hölle kommst, dann ist das für dich Paradies, was du auf diesem Leben erlebst. Und das ist die Sache. Man sollte diese Betrachtungsweise haben. Das heißt, das ist jetzt das Leben und es gibt Al-Akhira. Was ist wichtiger? Wenn wir das sagen, dann kommt der Shaitan zu uns allen und sagt, ach, dann verzichtest du auf viele Sachen und du wirst viele Sachen nicht machen. Ja, wir verzichten darauf nicht, weil wir umsonst das machen. Nein, wir werden was anderes haben. Wir werden was Besseres haben. Nicht Besseres, da können wir nicht vergleichen mit dem. Deshalb, Barakallahu Fikum, wenn man die richtige Liebe zu Allah hat, dann wird das die Person bewirken, dass die Person auch richtig praktiziert. Wenn man aber die Liebe nicht richtig zu Allah entwickelt hat oder gelernt hat, dann wird man auch Falsches machen. Wir hören von vielen Leuten, die reden von früh bis Abend Liebe und Liebe und Liebe und Liebe. Aber haben sie Liebe zu den Kindern? Richtige Liebe. Ja. Und das ist die Sache. Und die reden immer von Frieden und Frieden, Frieden. Und die haben Milliarden Menschen getötet, umgebracht. Deshalb diese Liebe ist eine Scheinheiligkeit und keine richtige Liebe. Aber nur ein Mu'min hat die richtige Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Liebe ist, dass man die Religion Allah subhanahu wa ta'ala praktiziert. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Leben richtig erwähnt. Nicht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala vergisst, nur Kriterien des Lebens hat und vergisst die Kriterien, die wir in der Religion haben. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم
بارك الله فيك. Es gibt sehr viele Leute, die wollen die Religion an einem Tag lernen. und die sind dann so hastig mit dem Erlernen mancher Dinge und vergessen andere Dinge und zeigen dann letztendlich keine Geduld. Was kann man diesen Jugendlichen raten, die alles an einem Tag erlernen wollen?
Die Frage ist, es gibt einige Jugendliche oder viele eigentlich hier, die wollen von heute auf morgen alles haben und die wollen über verschiedene Themen von heute auf morgen reden. Was könnte man diesen Jugendlichen oder diesen Leuten empfehlen? Barakallahu fikum, die Empfehlung ist eine Aussage von den Gelehrten im Islam. Man rama al-ilma jumlatan zahaba minhu jumla. Wer das ganze Wissen auf einmal haben will, der verliert alles auch auf einmal. Deshalb Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, hat den Koran teilweise herabgesandt, das wird in Teilen und nicht auf einmal. Der Islam kam in 23, das wird die Lehre von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam innerhalb 23 Jahre, barakallahu fikum, sa'akum nachher, und nicht 23 Jahre und nicht von heute auf morgen. Die Sahaba, radhiyallahu alaihim, die haben den Islam so gelernt. Fünf Ayat sind herabgesandt, wurden herabgesandt. Sie haben das gelesen. Sie haben das verstanden. Sie haben das praktiziert. Sie haben das auswendig gelernt. Dann kamen die nächsten fünf Ayat. Deshalb, das war schrittweise und langsam und immer mit den wichtigsten Sachen anfangen. Aber dass man heute alles haben will, das ist barakallahu fikum eine Krankheit. Und das ist eine Unwissenheit. Und man merkt das. Zum Beispiel, wir machen jetzt verschiedene Unterrichte. Angenommen, wir machen Hadith. Und dann machen wir Fiqh. Dann machen wir Aqidah. Dann machen wir Koran. Dann machen wir Sira. Dann machen wir Arabisch. Und es gibt verschiedene Wissenarten. Ein Neuling kommt und der merkt, wir machen Hadith. Der sagt, ich muss Hadith lernen. Dann am nächsten Tag, ich muss auch Fiqh lernen. Aqidah, ich muss Aqidah. Und wir erzählen zum Beispiel etwas, was er nicht versteht. Dann will er auch mitreden. Hauptsächlich mitmachen. Und das ist Katastrophe. Wer sowas macht, wir sagen ihm nur, wenn du in die Schule reinkommst oder wenn du eingeschult wirst, was lernst du am Anfang? Du lernst erstmal die Buchstaben, du lernst die Zahlen, du lernst erstmal 1 plus 1, 3 plus 3, 2 plus 3, dann lernst du später erstmal addieren, dann subtrahieren und dann lernst du barakallahu fik multiplizieren und dividieren und so weiter. Das ist schrittweise auch in der Schule. Wenn du Tischler machen willst, die geben dir nicht sofort etwas und sagen, ja, mach. Sondern die bringen dir erstmal bei, wie du das machst. Und deshalb, wir empfehlen diesen Leuten, wenn die wirklich lernen möchten, erstens, die sollen bei wissenden Leuten lernen und nicht bei irgend anderen Leuten. Zweitens, die sollen bescheiden sein. Drittens, sie sollen Allah fürchten. Viertens, sie müssen langsam lernen und sie müssen, bevor sie alles machen, sie müssen die Regeln von Adab lernen. Wie man lernt und wie man das macht, und das ist sehr wichtig. Und ein Regel für das Wissen, ein Adab von Adab des Wissens ist, da sollte man nicht voreilig sein. Man istajara al-shay'a qabla awanih, uqiba bihirmanih. Wer die Sache voreilig haben will, dann wird als Strafe das verlieren. Deshalb langsam. Und natürlich noch eine Sache. Da sagt man, bis wann sollen wir lernen? Wir lernen immer. Derjenige, der denkt, ich brauche nicht mehr zu lernen, dieser Mann ist ein Jahl. Unwissender. Weil jeder braucht zu lernen. Auch der größte Gelehrte aller Zeiten muss lernen. Weil nicht alles schaffen kann. Ja, aber nicht, dass man sagt, auch wir werden nicht aktiv. Nein, doch, doch. Wer etwas gelernt hat, befestigt ist, wenn man die Grundlagen für eine Sache hat, dann kann man das weitergeben. Aber in Maßen. und nicht übertreiben. Das ist, was ich diesen Leuten empfehlen kann. Aber denkst du, dass diese Leute diese Empfehlung nehmen würden? Ich denke nicht. Nein, die wollen was anderes hören. Die wollen von uns das hören. Deine Umma braucht dich. Du musst aktiv sein. Das ist eine Schlaftablette, was du gerade bekommen hast. Was nutzt uns die ganze Zeit sitzen, lernen, Tauhid, 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 Rububiyyah, Tauhid, Uluhiyyah, Tauhid, Asma, Sifat. Was nutzt dir das? Geh, mach etwas für deine Umma. Ja, das haben wir gesehen. Daesh, ISIS, das macht man für unsere Umma. Diese Leute landen in so ein Schrott Hackfleischmaschine. Ja, so ist das. 16, 17, 18-Jährige wollen, die sind so im Rausch. Wir wollen was machen. Dann, wenn sie dort sind und die begegnen die Wahrheit dann und die erkennen das, dann sind sie, subhanallah, dann haben sie sozusagen, haben sie Langeweile und dann sind sie traurig und dann können sie nicht mehr, sie bereuen, was sie gemacht haben. Aber dass sie hier wach werden, nein, die machen weiter. Weil wenn man in eine Sache tief ist, das ist wie Drogen. Genau, diese Leute sind im Rausch. Verstehst du? Ich meine, das merken wir ja. Die Umma braucht dich, du musst was tun und so weiter. Und am Ende, was hast du für unsere Umma gemacht? Die machen uns kaputt, diese Leute. Aber Alhamdulillah, jeder seins und wir wissen etwas. Wir wissen etwas. Wir werden vor Allah subhanahu wa ta'ala jeder allein für sich stehen. Ich bin nicht verantwortlich für X und Y. Ich war verantwortlich für meine Taten, für meine Aussagen. Das verstehen auch mittlerweile die Kuffar nicht. Die scheren alles über einen Kamm. Ja? Und egal. Einer macht, dann alle. Und das ist die Ungerechtigkeit. Durch solche Milchzähne-Kinder. Das geht nicht nur in Richtung Takfir jetzt und Daesh und so weiter. Das geht auch in anderen Richtungen. Meine, du siehst heute, ja, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, einer der nimmt zwei, drei Wörter, da fängt er an, Fatwa zu geben, Diskussionen zu führen. Und bei manchen, Wallah, bei manchen, die wissen mittlerweile mehr, was Johannes und Lukas und Matthäus und Markus gesagt haben, und die stellen mehr, als was im Koran ist. Sagst du ihm, warum? Ja, wir diskutieren. Ihr Vorbild ist Ahmed Didat. Kenny, Barakallah fik. Dieser Mann hat diese Diskussionen geführt. Und er ist gestorben, Rahimallah. Teil? Ja, aber du selber hast du Aqida gelernt. Das geht nicht darum, dass wir die Leute klein machen wollen oder dass wir nicht wollen, dass die Muslime aktiv werden. Von mir aus, jeder kann aktiv werden. Aber aktiv bedeutet Basis. Und wenn man keine Basis hat, dann wird man schnell fallen. Und wenn man nicht fliegen kann, dann sollte man nicht versuchen zu fliegen. Weil wenn du nicht fliegen kannst und du willst fliegen, dann fällst du auf deinen Kopf und auf deine Nase. Und dann suchst du nach Leuten, die dir helfen. Aber ob du erkennst, dass du falsch gemacht hast, das ist die nächste Barakallahu fikum Frage, die immer offen bleibt. Wallahu ta'ala ala wa ala.
Barakallahu fikum. In der dritten Frage, die Antwort, da waren ja drei Arten von Menschen. Einmal die für nur Dunya leben, für Dunya, Akhira und Akhira. Ein Muslim hat ja auch Verpflichtungen in der Dunya. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von dem Einkommen reden, dass er sich selbst versorgt und die Familie versorgt. Was ist angebracht? Wenn er jetzt, sollte er einen Job suchen oder einen Handel betreiben, wo er einfach sein Einkommen hat, womit er leben kann, versorgen kann? Ist das mehr angebracht für ihn? Oder wie ist es dann mit Karriere und mit mehr Geld verdienen, das zu verbinden?
Barakallahu fik. Die Leute, die für Akhira auch leben, das heißt nicht, dass sie Dunya vernachlässigen. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte, der richtige Ermahner ist nicht derjenige, der den Leuten sagt, verlasst alles, was in dieser Dunya ist. Nein. Aber er sagt ihnen, nimmt das, was ihr braucht von Dunya für Al-Akhira. Al-Dunya, dieses Leben, ist diese Brücke zu Al-Akhira. Hier ist Al-Akhira und hier ist Dunya. Und du musst auf diese Brücke. Aber du machst aus dieser Dunya das Beste für deine Akhira. Das heißt nicht, dass man in der Moschee sitzt, nicht, dass man falsch versteht, wenn man sagt, diese Leute wirken für Akhira. Dass man nur in der Moschee sitzt und gar nichts macht. Nein. Ein Muslim sollte auch die Verpflichtungen der Dunya haben, indem der Muslim arbeitet, indem er etwas macht und so weiter und so fort. Und von der anderen Seite auch für Al-Akhira arbeitet. Du kannst reich sein. Abdurrahman ibn Auf, radhuallahu alayhi, Uthman ibn Affan, radhuallahu alayhi, Urwa al-Bariqi, radhuallahu alayhi, die haben gesagt, wenn er Boden in der Hand nimmt, dann wird das zu Gold. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm ein Dinar gegeben oder ein Dinar gegeben, damit er ein Schaf oder eine Ziege kauft für Al-Udhiya. Der ging und er hat ein Schaf gekauft, dann hat er es verkauft, dann hat er für 2 Dinar, dann hat er für 1 Dinar eine Ziege gekauft und er kam zurück und er hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sein Dinar gegeben und die Ziege. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm Bittgebet gemacht dann, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Rizq mehr segnet. Deshalb, Abdurrahman Auf hat so viel gehabt. Uthman ibn Affan hat eine Karawane von 1000 Kamelen gespendet. Weißt du, was bedeutet Karawane von 1000 Kamelen? Das bedeutet, wenn du heute sagst, eine Karawane von 1000 LKWs. Voll Ware. Jeder LKW vielleicht kostet 50.000, 60.000. Das sind Millionen, hat er gespendet. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, barakallahu fikum, sagt noch einmal, es gibt keinen Widerspruch zwischen Wirken im Leben, auch vermögend sein und für Akhira wirken. Aber ein Widerspruch gibt es, wenn man die ganze Zeit faul bleibt und sitzt und nicht macht und dann sagt, ich lebe für Akhira auf Kosten von anderen. Das ist falsch. Al-Mu'min al-Qawi khayrun min al-Mu'mini الضعيف واليد العليا خير من اليد السفلى. Und auch für die Umma. Was haben wir von Wirkung hier als Muslime? Überleg dir, wenn die Muslime stark finanziell waren und die haben ein Lobby, was könnten sie hier erreichen? Ha? Aber was sind wir? Schau mal jetzt. Ich kann dir sagen, ja, in Moscheen vielleicht 1000 Leute kommen in die Moscheen. Es gibt von diesen 1000 nur 100 Leute, die spenden. Alle anderen 900, die geben gar nicht. Und von diesen, die spenden die 100, die meisten, zu 90% sagen gar nicht. Der spendet geht weg. Aber von diesen 900, die meisten reden, wo sind die Spenden? Das sind unsere Krankheiten. Wir müssen das verstehen.
Möge Allah uns bewahren. Mittlerweile gibt es sehr viele Prediger. Woher erkennt man, ob man bei dem richtigen Lehrer diese Usul bzw. seine Religion lernt? Gibt es irgendwelche Zeichen?
Ja, das ist eine schwere Frage. Es gibt viele Prediger. Prediger. Die Predigen. Wie kann man wissen, ob die richtig sind, falsch sind? Wie konnte man? Ja, auch barakallahu fikum, sagt man. Erstmal, man sollte fragen, was von Stand hat diese Person in Wissen? Wo hat er gelernt? Was hat er gelernt? Erstens. Zweitens, wer bestätigt diese Person? von größeren Gelehrten oder Leute, die Wissen haben. Drittens, wenn diese Person redet, redet er mit Beweisen aus Koran und Sunna? Viertens, hat diese Person die Merkmale der Talib al-Ilm, das wird von einer, der nach Wissen sucht? Fünftens, sagt diese Person den Leuten das, was sie hören wollen? Oder sagt er, was Allah und sein Prophet, was Allah gesagt hat und was der Prophet gesagt hat? Das ist sehr wichtig übrigens. Wie ist er verhaltensmäßig? Hat er Feinde oder mehr Freunde? Ja, ja, das ist wichtig auch. Und da sollte man seine Religion betrachten. Praktiziert er das, was er sagt oder nicht? Und Allah, wenn man nur diese Sache betrachtet, dann wird man, barakallahu fikum, sehr, sehr überrascht sein. Von Leuten, die reden über verschiedene Themen, man muss für Allah das und das und das und das machen, und am Ende siehst du auf der anderen Seite, wie sie sind. Aber zuletzt, und das ist das Wichtigste, was ich zuletzt gelassen habe, das ist die Rechtleitung Allahs. Deshalb sagt al-Bukhari, inna min sa'adati al-hadath ya sahih, wal-muslim al-jadid, al-muslim biyudkhul fi al-islam al-jadid, zu Freude eines neuen Muslims oder einen jungen Muslim gehört, dass Allah ihn zu einem Gelehrten von Ahl-Sunnah schickt, damit er bei ihm lernt. Das ist die Rechtleitung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist etwas, was du im Herzen hast. Deshalb man sollte immer Bittgebet machen. Man sollte Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. In diesem Zusammenhang, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch dir das geben. Na. Jazakallah khairan.
Ich denke, dass die Ulama Warasatul
Anbiya.
Kann es sein, dass ein Alim sozusagen mit dem Erbe falsch umgeht, wie ein Beispiel, dass ein Sohn erbt ein Haus und er geht ins Spielcasino und verspielt das sozusagen, dass ein Alim das falsch, also falsch damit umgeht, nicht richtig umgeht, ohne dass die Umme das sozusagen merkt. Ist das sowas möglich? Ich habe die Frage schon an andere Chef gestellt.
Ich weiß schon, was du meinst.
Oder, ja, nein.
Al-Ulama Anwa'. Die Gelehrten, die sind verschieden. Es gibt einen Gelehrten, der Wissen hat, ja. Aber er praktiziert das Wissen nicht. Es gibt einen Gelehrten, der Wissen hat und praktiziert, aber er fürchtet nicht. Es gibt einen Gelehrten, der Wissen praktiziert und fürchtet, aber der wirkt nicht. Der macht kein Da'wah richtig und so weiter. Es gibt einen Gelehrten, der praktiziert, macht Da'wah, nicht fürchtet, fürchtet. Das bedeutet, es gibt verschiedene Leute. Die Menschen sind Menschen. Aber prinzipiell, ein Alim hat das Wissen vom Propheten bekommen. Wie er damit umgeht, das ist seine Sache da. Deshalb, wir können nicht sagen, dass die Gelehrten von Al-Asha'ira, dass sie kein Wissen haben. Die haben doch Wissen. Aber die haben falsch gemacht im Thema Namen, Attribute Allah subhanahu wa ta'ala. Die Ulama von Khawarij, die haben Wissen gehabt. Aber die haben den Koran falsch interpretiert, indem sie irre gegangen sind. Das bedeutet, es gibt dann allgemein zwei Gruppen von Ulama. Entweder Alim, der auf dem richtigen Weg ist, oder Alim auf dem falschen Weg. Oder es gibt Alim auf dem richtigen Weg und in bestimmten Themen ist er auf dem falschen Weg. Oder es gibt einen Alim auf dem richtigen Weg und er macht Fehler in bestimmten Themen.
Und wie kann der Autonomalverbraucher das sozusagen?
Autonomalverbraucher kann er das nicht machen, weil das nicht seine Sache ist. Ein Alim erwidert ein Alim. Ein Talib Ilm redet über solche Themen. Aber die Autonomalverbraucher, die haben etwas im Herzen, was Allah ihnen gegeben hat. Und die wissen, wenn jemand falsch macht, die sehen die Sache nicht so ganz richtig. Ich bin 100% sicher, 100%, jeder, der von Daesh zum Beispiel hört, in seinem Herzen kommt etwas, der sagt, unsere Religion ist anders. Ich bin mir 100% sicher. Wenn er auch die verteidigt bis zum nicht geht. Aber der weiß im Herzen, aha, es gibt was nicht stimmt. Ich kann das nicht definieren. Aber es gibt bestimmt was. Vielleicht gut oder alles in Ordnung. Aber hier. Bei Khawarij, wenn du ihre Beweise hörst. Vielleicht wird man sagen, die reden Koran. قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله. Aber man merkt etwas. Warum gibt es nicht viel قال الرسول صلى الله عليه وسلم? Warum immer nur Koran? Warum gibt es nicht von der Sunna? Und Umar ibn Khattab sagte, wenn die Leute zu euch mit Koran kommen als Beweis, dann erwidert mit Sunna, weil der Koran mehrdeutig ist. Die Sunna macht das eindeutig.
Eine Zwischenfrage.
Ja.
Die Ulama, die sozusagen eine falsche Meinung oder eine falsche Meinung predigen, machen sie das bewusst, diesen Fehler, oder ist das einfach ein Fehler, wo ich sie hat?
Es gibt zwei Arten von Ulama, wie ich schon gesagt habe. Schau mal, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagte, Al-Kalimatu yaquluha ithnan. أحدهما يريد بها حقا محضا والآخر يريد بها باطلا محضا فلا بد من النظر إلى سيرة الرجل ومنهجه وماذا يريد. Das bedeutet, das Wort sagen zwei Leute. Eine Person will damit klarer, deutlich, der will Schlechtes, der meint Schlechtes. Und der andere, der meint Gutes. Und das ist das eine Wort. Beide sagen dasselbe. Nein. Aber der beabsichtigt Schlechtes, der beabsichtigt Gutes. Deshalb, bevor wir urteilen, da schauen wir, wer diese Person ist. Was seine Methodik ist. Was er damit gemeint hat. Was will er uns damit sagen. Und deshalb, das ist die Sache. Ein Alim sagt was und der andere Alim sagt was. Dieser Alim ist von Ahl Sunnah und dieser Alim ist von Ahl Bid'ah. Die sagen das gleiche Wort, aber als Beispiel. Einer sagt, ich wünsche dir das Höchste, was du bekommen kannst. Ich wünsche dir das Paradies. Ein Alim von Ahl Sunnah sagt das und ein Alim von Mu'tazila sagt das. Was meint der, Der von Ahl Sunnah meint, ich wünsche dir, was du dir wünschst, erstmal ins Paradies zu kommen. Aber der Mu'tazili meint was anderes. Der meint, das Höchste, was überhaupt du bekommen kannst, ist ins Paradies zu kommen. Das heißt, du wirst Allah nicht sehen. Aber Al-Sunnah meint was anderes, obwohl die das Gleiche gesagt haben. Aber der meint das und der meint das andere. Deshalb müssen wir wissen, wer diese Person ist, was seine, Hintergrund ist, ja, was seine Grundlagen sind und so weiter und so fort. Und das ist normal, dass die Gelehrten auch Fehler machen. Du hast gesagt, ob sie das beabsichtigen. Es gibt ja Leute, die das beabsichtigen, weil sie eine falsche Methodik haben. Und es gibt andere, die einfach falsch machen.